Hallo, hier ist Bible Tunes mit Scott und Gott. Alltägliche und himmlische Gedankenteilchen von Martin Scott.
Heute ist es mal wieder soweit. Scott und Gott Bibelerklärbär Martin Scott mit der heutigen Ausgabe von Warum steht sowas bloß in der Bibel? Denn in der Apostelgeschichte im 5. Kapitel gibt es eine Episode, neben die ich viele Jahre lang einen Blitz und ein Fragezeichen gemalt habe. Ein Fragezeichen trage ich in meiner Bibel immer dann ein, wenn ich nicht mehr als ein Hä in meinem Kopf gebildet bekomme, also recht häufig, und einen Blitz male ich in meiner Bibel an alle die Stellen, die ich anders sehe, zu denen ich eine dezidiert andere Meinung habe. Und die geblitzdingste Fragezeichen-Episode von heute, also die aus dem 5. Kapitel der Apostelgeschichte, die geht so. Ein Mann namens Hananias besaß ein Grundstück, gemeinsam mit seiner Frau Sapphira. Beide gehörten zur urchristlichen Kommune, die sich in den ersten Jahren nach Jesus in Jerusalem gebildet hatte und die für sich auch durchaus strenge Regeln des gemeinsamen Lebens entwickelt hatten. Man traf sich regelmäßig, zerbrach sich gemeinsam den Kopf darüber, wie ein christliches Leben wohl aussehen könnte, jetzt, wo ihr Anführer zwischen den Wolken verschwunden war. Man feierte regelmäßig das Abendmahl zusammen, einer Tradition, der christliche Kirchen und Gemeinden bis heute nachgehen. Man betete regelmäßig zusammen, man lud sich gegenseitig in seine Häuser ein, man feierte Feste und, ganz wichtig für unsere unverständliche Story von heute, man verabredete einen gewissen kommunistischen Lebensstil. Es sollte kein privates Eigentum geben. Wohl zwar individuellen Besitz, aber eben kein privates Eigentum. Es heißt in der Apostelgeschichte im Kapitel 2 für alle Experten unter euch, dass sie alle Dinge gemeinsam hatten und dass Einzelne ihr Eigentum verkauften und diesen Erlös in einen gemeinsamen Topf taten, um aus diesem heraus sich selbst zu finanzieren und darüber hinaus Bedürftige zu unterstützen. Wenn die Story der Eheleute Hananias und Sapphira nun also so scheinbar unbedeutend losgeht, indem sie im ersten Satz davon berichtet, dass die beiden ein Grundstück besaßen und dieses eines Tages verkauften, müsste jedem Leser oder Hörer dieser Geschichte eigentlich klar sein, wie der nun zweite Satz lauten muss. Zu erwarten ist: Und sie taten den Verkaufserlös in den gemeinsamen Topf, so wie es alle anderen auch taten. Aber uns erwartet gewisserweise ein kleiner Skandal, denn diese Geschichte geht anders weiter. Nämlich, die Eheleute Hananias und Sapphira teilten nur einen Teil des Verkaufserlöses mit der Kommune. Einen zweiten Teil behielten sie für sich und verrieten keinem davon. Und jetzt geht's spooky weiter, denn der Anführer aller Jesushäuptlinge, Petrus, stellt die beiden schon im dritten Satz der ganzen Geschichte zur Rede, als hätte er in seinem Keller eine Glaskugel stehen, mit der er alles aus der Ferne beobachten konnte. Er stellt sich zunächst vor Hananias und sagt: Warum hat der Teufel euch dazu verführt, letztendlich Gott selbst zu verarschen, indem ihr seine heilige Kommune um den zweiten Teil des Verkaufserlöses betrügt, den ihr selbst behalten habt? Jo, darauf finde auch erstmal eine gute Antwort. Wo soll denn der arme Hananias jetzt anfangen? Soll er Petrus in eine theologische Debatte einspannen, so sinngemäß: Na, ob es den Teufel überhaupt gibt und wenn ja, ob der dann wirklich so wirkmächtig sein kann und sich die Seele und das Bewusstsein eines ganzen Menschen krallen kann, der als Christ lebt, sodass der trotzdem Böses tut, obwohl er das gar nicht will? Oder soll er darüber anfangen zu spekulieren, warum Petrus das eigentlich weiß? Soll er anfangen, sich zu rechtfertigen und sagen: Ey Petrus, jetzt komm mal drei Stufen runter, musst du mir gleich unterstellen, ich hätte mich an Gott höchstpersönlich vergriffen? Er könnte auch einfach auf den Boden spucken, ich bin fertig mit dir, in den Raum schreien, auf den Hacken umdrehen, seine Perle schnappen und die Kommune verlassen, wenn die schon so pissig nachguckt, was er mit seinen Penunzen anstellt. Aber Hananias hat in dieser Geschichte von Anfang an keine Chance. Denn es ist Petrus, der sofort weitertextet: Warum bloß hast du dich dazu entschlossen? Du hättest zwar dein Geld einzahlen müssen, richtig, aber du hättest nach wie vor mitbestimmen können, was damit geschieht. Du bist doch Teil dieser Kommune. Das Geld wäre auch dann noch immer mit in deinem Eigentum gewesen. Und dann wiederholt er nochmal die Spitze der Anklage. Du hast nicht Menschen betrogen, sondern Gott. Und wie aufs Wort, es folgt der erste dramatische Höhepunkt dieser Geschichte, kippt Hananias tot um. Und um das schon mal vorwegzunehmen, er wird auch nicht mehr lebendig. Er wird in dieser Geschichte tot bleiben. Ein paar Männer aus der Kommune packen den Toten, tragen ihn aus dem Haus, in dem sich das Gespräch zwischen Petrus und Hananias abspielte, in dem vor allem ersterer sprach, und begraben ihn außerhalb. Eine unfassbare Geschichte, finde ich. Und sie findet ihre Fortsetzung, wird in ihrer Fiesheit aber noch zugespitzt. Und falls du noch immer nicht kapiert hast, warum ich in meiner Bibel da ein Fragezeichen und einen Blitz daneben gemalt habe, dann hoffentlich jetzt. Bei diesem Gespräch der beiden Männer war die holde Ehefrau des Hananias, Saphira, nicht zugegen. Die war shoppen oder Gemüsepflanzen oder den Schwiegersohn besuchen oder Keramikenbund anmalen, was weiß ich schon. Jedenfalls betritt sie dasselbe Haus, in dem sich bereits Schauriges abgespielt hat, etwa 3 Stunden später und trifft auch auf Petrus. Das war der mit der Glaskugel, der nun auch noch zum fiesen Sackgesicht mutiert, indem er die Holde mit folgender Frage empfängt. Sag mal, meine Liebe, dies hier ist der Betrag, den ihr an unseren Fonds entrichtet habt, nachdem ihr euer Grundstück verkauft habt. Ist das denn auch tatsächlich der Preis, den ihr dafür erhalten habt? Als wüsste er nicht schon die wahre Antwort auf diese Frage, stellt er ihr auf klassische Art und Weise eine Falle, in die sie sich bei der Ausgangslage nur verfangen kann. Saphiras treu-doofe Antwort: Ja klar, weißt du doch, haben wir dir auch schon erzählt, das Grundstück ging für 18,50 weg. Petrus' Reaktion dürfte dem geneigten Hörer langsam von alleine klar sein. Er reagiert auf Saphiras Antwort und sagt: Warum bloß habt ihr beide eine solch starrsinnige Übereinkunft darin, Gott zu verarschen? Guck dir die Jungs da drüben an. Weißt du, warum die gerade erst von draußen wieder reinkommen? Na? Ich sag's dir, die haben deinen Ehemann soeben begraben, weil, ach, ist auch eine lange Geschichte. Jedenfalls, der hat genauso betrügerisch geantwortet wie du. Und jetzt kommen sie gerade wieder hier rein, weil sie auch dich gleich heraustragen und beerdigen werden. Und erneut endet auch dieser Dialog damit, dass die von Petrus zur Rede gestellte Person tot umkippt und auch tot bleibt. Folgerichtig endet die Geschichte mit folgenden Sätzen. Die jungen Männer, die eintraten, sahen, dass sie gestorben war, brachten sie hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Kommune und alle anderen, die davon hörten, erschraken sehr. Noch Fragen? Ich ja, sehr viele. Und vor allem möchte ich Petrus und seinen Grab-Street-Boys nie begegnen. Ich erzählte dir ja bereits von meinem Fragezeichen und meinem Blitz, welche in meiner Bibel neben diesem Abschnitt eingemalt sind. Und vor allem, wenn die Bibel noch immer brandaktuell ist, wie Christen gerne immer mal behaupten, was ist an dieser Story heute dann noch brandaktuell? Ich glaube, es ist eine bemerkenswerte Mahnung an die christliche Community. Vielleicht zuallererst an die urchristliche Community in Jerusalem, aber vielleicht auch an viele andere. Und diese Mahnung will sagen: Freunde, kommunistische Regeln in eure christliche Community aufzunehmen, ist aller Ehren wert. Wer Jesus so verstanden hat, dass seine Lehre auch die vermeintlich nichtigen Kleinigkeiten des gemeinsamen Lebens der Menschen im Alltag betrifft, hat ihn absolut richtig verstanden. Und es wäre toll, wenn noch viel mehr versuchen würden, nicht so an ihrem eigenen Besitz zu kleben, sondern ihr Eigentum möglichst allen Menschen zur Verfügung zu stellen. Dass unter Gottes großem Himmel die Wörter dein und mein eher seltener werden. Wenn ihr aber anfangt, diese göttlichen Regeln zu missbrauchen, so dass alles total kleinlich wird und Menschen in einem Überwachungsstaat landen, wie im 20. Jahrhundert tatsächlich erlebt, oder zumindest in einer Überwachungsgemeinde, wo der eine darauf achtet, was der andere macht und was er stattdessen machen sollte. Freunde, dann habt ihr euch so weit von der Liebe Gottes entfernt, wie man sich nur entfernen kann. Ihr wollt kommunitär leben? Bitte, macht das. Ihr wollt Eigentum miteinander teilen? Großartige Idee. Ihr wollt, dass alles Geld allen zusammengehört? Das könnte die Welt echt revolutionieren. Aber Ich warne euch vor den menschlichen Mechanismen, die in all dem stecken. Üblicherweise kommt man zu solch argwöhnischen Kontrollmechanismen. Und am Ende produzieren diese nur menschliche Opfer. Warum steht sowas bloß in der Bibel? Und was ist an dieser Story heute denn noch immer brandaktuell? Bibletunes Erklärbär Scott meint, das steht da drin, damit auch der, der nur anschauliche Geschichten versteht, kapiert, dass die größte Sprache der Liebe noch immer die der Gnade ist. Denn das entspricht exakt der gnadenvollen Haltung, die Gott uns gegenüber hat. Du hast mich betrogen und dennoch sollst du leben. In dieser Welt, die ich dir bereitet habe, damit es dir bestmöglich gut geht. Und in einer Welt danach, die ich noch geheim halte und in der ich auf dich warte, wenn dein Leben auf dieser Welt einmal vorbei ist. Es gibt nur einen mit Glaskugel. Und es gibt nur einen, der über Leben und Tod bestimmen kann. Und das ist Gott. Und das ist auch sehr gut so. Denn sein Wesen besteht aus Liebe. Und aus dieser Liebe heraus ist er voller Gnade. Für mich, für dich, für Hananias, für Sapphira und selbst auch für Petrus, den alten, selbstgerechten Kommunisten.